Willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Der Juni ist angebrochen, den wir in diesem Jahr als Themenmonat nutzen wollen. Und zwar geht es bei uns in den kommenden Wochen um das Geheimnis Kirche. Es gibt ja viel Streit, viele Meinungsverschiedenheiten in unserer Kirche. Manche gehen so weit, dass sie sich durch unerlaubte Handlungen selbst außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft stellen oder aber aus der Kirche austreten wie aus einem Sportverein. Das alles wäre zu vermeiden und dürfte eigentlich gar nicht vorkommen, wenn mehr Christen die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche ernst nehmen würden und sich vor Augen führten, was das eigentlich ist, Kirche. Über das Geheimnis der Kirche spricht heute und in den folgenden Wochen der Exerzitienmeister Pater Hans Buob aus Hochaltingen.
Liebe Freunde, ich möchte mit Ihnen eine Reihe beginnen über das Geheimnis der Kirche. Ich sage extra über das Geheimnis der Kirche. Es geht um eine Wirklichkeit, die wir in unserem sinnenhaften Bereich nicht in ihrer ganzen Fülle eigentlich so begreifen können, wie man eine Mathematikaufgabe ganz klar durchrechnen kann. Wenn Sie heute so hineinhören in die Stimmen der Zeit, allgemein meine ich, in die Kommunikationsmittel, überall, was hören Sie über Kirche? Sie hören eigentlich immer nur eigentlich das, was man von außen her sieht. Denn die Kirche hat eine auswendige, könnte man sagen, eine inwendige Seite. Die Kirche, das sind ja wir alle, die durch die Taufe Christus eingegliedert sind. Und diese Kirche ist deshalb eine sichtbare und Jesus hat sie auf einen sichtbaren Felsen gegründet, nämlich auf Petrus und seine Nachfolger. Also Kirche ist äußerlich sichtbar. Wir sind sie. Sie sind's und ich. Und da werden Sie auch oft merken, dass wir selber oft an diesem Äußeren der Kirche hängen bleiben. Und wenn wir von Kirche reden, reden wir meistens von den anderen. Von den anderen, die Kirche sind. Und wo wir meinen, die müssen es anders machen, die müssen anders leben. Wir ärgern uns an ihnen. Aber an uns selber ärgern wir uns nicht. Obwohl wir vielleicht kein bisschen besser sind wie die. Aber Sie merken, wenn ich das so sage, dass wir selber schon auch als Glaubende an dem Äußeren, an der sichtbaren Kirche oft hängen bleiben. Ich denke gerade an manche, die, wenn irgendwo in der Kirche etwas bekannt wird, dass einzelne Glieder, egal wer, etwas falsch gemacht haben, dass dann so und so viele wieder, wie man so sagt, austreten. Vielleicht sogar schon auf Vermutungen. Ich frage mich oft, sind die besser wie die, deretwegen sie austreten? Sehen Sie die Kirche immer nur in den anderen, aber nicht in sich selber? Wir beurteilen heute weithin und bei all dem, was über Kirche geschrieben wird, oft nur von außen. Aber das Eigentliche, was Kirche ist, das innerste Geheimnis, das, was eigentlich eine ganz andere Dimension hat, auf einer ganz anderen Ebene des Seins liegt, kann man sagen, nämlich auf der göttlichen. Das sehen wir mit den Sinnen nicht. Aber diese Wirklichkeit ist in uns, die wir sichtbar sind, real gegenwärtig. Und deshalb möchte ich Sie einfach bitten, dass Sie einfach mitgehen, auch wenn Sie mal zwischendrin was nicht ganz verstehen, bleiben Sie dran. Ich versuche es immer wieder auch zu erklären. Denn wissen Sie, ein Geheimnis ist eine Wirklichkeit, die über unserem sinnenhaften Wahrnehmungen steht. Deshalb muss man es erklären. Und menschliche Worte grenzen diese übernatürlichen, diese großen Wirklichkeiten immer ein. Und deshalb ist wichtig, durch die Worte hindurchhören, damit der Geist Gottes Ihnen das wahrnehmen lässt, tief innerlich erkennen lässt, was für sie wichtig ist. Dass sie etwas beginnen zu ahnen, was Kirche unbegreiflich Großes ist. Ich möchte jetzt zuerst einmal etwas mit Ihnen durchdenken, nämlich die Kirche, das Sakrament der Einheit mit Gott. Das Sakrament der Einheit mit Gott. Christus ist ja das Ursakrament, nennt das Konzil ihn. Die Kirche ist das Wurzelsakrament, das in Christus wurzelt. Und aus der Kirche kommen die sogenannten sieben Sakramente. Kirche, Sakrament der Einheit mit Gott. Im Abendmahlsaal, also vor seinem Leiden, da spricht ja Jesus nicht nur von seinem Fortgehen, er geht weg, sondern er spricht auch von einem neuen Kommen. In Johannes 14, 18 sagt er, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Das gilt ja für uns heute genauso. Nicht? Er spricht ja zu allen zukünftigen Generationen. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Wie? Und in Matthäus 28, 20, im Augenblick seines Abschieds, vor seiner Himmelfahrt, da wiederholt er ja. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Aber wie? Das ist die Frage. Also dieses neue Kommen Christi, von dem er spricht, ist ein ständiges Kommen. Und zwar ein Kommen, um bei seiner Kirche zu sein, die wir sind. Diese Kirche ist nicht etwas Sachliches. Man kann sagen, es ist eine Person, wenn wir sie einmal von der Schrift her betrachten. Und diese Sendung des Heiligen Geistes bewirkt, dass Christus, der bei der Himmelfahrt fortgegangen ist, zur Rechten des Vaters thront, jetzt und immer neue und auf neue Weise kommt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, der ja die Frucht der Erlösung ist. Er bewirkt nun unaufhörlich die Gegenwart Jesu heute. Entsprechend seinem Wort, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und dieses neue Kommen Jesu Christi also, von dem Jesus spricht, wird durch den Heiligen Geist bewirkt. Gerade auch seine ständige Gegenwart im Geheimnis seiner Kirche, im Geheimnis der Eucharistie. Seine ständige Gegenwart oder auch sein stetes Handeln im geistlichen Leben, also in jedem von uns. Wenn wir im inneren Leben mit Gott verbunden sind, wachsen, das ist das Wirken des Geistes. Er ist das Band, nicht nur zwischen Vater und Sohn, sondern auch zwischen Gott und uns. Er bewirkt diese Einheit mit Gott. Nicht? Also dieses neue Kommen Christi durch das Wirken des Heiligen Geistes und die ständige Gegenwart Christi in der Kirche, in der Eucharistie und auch sein stetes Handeln in meinem und ihrem geistlichen Leben geschehen, ja, man kann sagen, in einer sakramentalen Wirklichkeit. Sakramental heißt eine reale Wirklichkeit. Er ist wirklich, nicht bloß irgendwie so geistig, wie wir so sagen, da, sondern real ist er gegenwärtig. Also Christus, der in seiner sichtbaren Menschheit damals fortgegangen ist, bei der Himmelfahrt, ist er zu Rechten des Vaters gegangen, nicht? Er ist aber in der Kirche gegenwärtig und wirkt in der Kirche auf solch innige Weise, dass er sie zu seinem Leib macht, wie es die Schrift dauernd sagt. Die Kirche ist sein Leib. Sie ist die ganze Fülle Christi. Und diese Kirche, jetzt äußerlich sichtbar, sind wir alle, die wir durch die Taufe Christus eingegliedert sind, dieser Kirche, die auf Petrus wieder sichtbar gegründet ist. Der Geist Gottes, er macht Christus in uns gegenwärtig. Und das geschah seit der Taufe. Darum sagen wir, wir sind bewohnt. Im wahrsten Sinn des Wortes. Und dass auch Augustinus klagt, Herr, du bist in mir, du wohnst in mir und ich, Unschöner, habe dich immer draußen gesucht. Und das ist ja bei uns oft auch der Fall. Wir suchen Gott mehr draußen als in uns. Wir sind bewohnt. Wir sind die Fortsetzung der Menschwerdung Christi. Christus bleibt in uns sichtbar gegenwärtig. Darum ist diese Kirche sichtbar. Aber seine Gegenwart, das ist das große Geheimnis der Kirche. Seine wirkliche Gegenwart. Wir kommen noch genauer drauf. Also das alles, aber nämlich die Vergegenwärtigung Christi in uns, dieses Fortleben Christi in der Kirche, das alles geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Also der vollständige, ja, sakramentale Ausdruck des Fortgehens Christi hin zum Vater ist die Eucharistie. Nämlich in der Eucharistie verwirklicht sich immer wieder, und zwar in sakramentaler Weise, also in wirklicher Weise, sein Kommen. In jeder Eucharistie wird er gegenwärtig. Mit Leib und Seele, Fleisch und Blut, Gottheit und Menschheit, mit der ganzen Absicht, für uns vor dem Vater einzutreten, sich hinzugeben. Also in der Eucharistie verwirklicht sich immer wieder in sakramentaler Weise sein Kommen. Es verwirklicht sich im Geheimnis der Eucharistie durch die Kraft des Heiligen Geistes seine heilschaffende Gegenwart. Also nicht einfach eine Gegenwart, er ist einfach da in der Kirche, in der Eucharistie, sondern er schafft Heil, wo er gegenwärtig ist. Also seiner heilschaffenden Gegenwart oder im Opfer und in der Kommunion. Er ist gegenwärtig. Und diese heilschaffende Gegenwart Jesu erfolgt eben durch das Wirken des Heiligen Geistes, den er ja vor seinem Abschied den Jüngern verheißen hat, der andere Tröster. Er wird euch in alles einführen, er wird euch alles lehren. Durch ihn wird Christus bei ihnen, bei uns bleiben. Das drückt zum Beispiel in der Eucharistie sehr deutlich die sogenannte Epiklese aus, das heißt, dieses Gebet vor der Wandlung, wo der Priester die Hände über die Gaben von Brot und Wein legt und betet, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Also hier in der Eucharistie wird diese heilbringende Gegenwart Jesu sakramental, also wirklich ganz gegenwärtig. Schauen Sie, so hielten die ersten Christen seit Pfingsten immer fest am Brechen des Brotes, so haben sie die Eucharistie genannt, und an den Gebeten, an der Lehre der Apostel, die sie ja in Gemeinschaft einte, und sie erkannten, dass in der eucharistischen Gemeinschaft der Kirche, Christus, der Auferstandene, unter ihnen gegenwärtig ist. Und so hat die Kirche, die sichtbare Kirche, die wir alle sind und auch damals, die vom Heiligen Geist geführt war, schon am Anfang, von Anfang an sich selbst durch die Eucharistie ausgedrückt. So schreibt Papst Johannes Paul II. Die Kirche hat sich im Geheimnis der Eucharistie ausgedrückt. Das heißt, diese Heilsgegenwart Christi in der Eucharistie, das ist diese Heilsgegenwart Christi zugleich im Geheimnis der Kirche. Wir können das nicht voneinander trennen. Deshalb dort, wo eine Gemeinde mit einem gültig geweihten Priester die Eucharistie feiert, und zwar in der Einheit, das ist wichtig, in der Einheit mit einem Apostel, das ist der Bischof des Ortes, und in der Einheit mit Petrus, das ist der Papst, der jeweilige Nachfolger, dort ist Kirche in Fülle gegenwärtig. Das müssen Sie sich mal überlegen. Dort ist Kirche in Fülle gegenwärtig. Kirche ist die Fülle Christi. Das müssen Sie mal überlegen. Die ganze Fülle des Heils ist in unserer Gemeinde gegenwärtig. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie diese Gemeindemitglieder, wir alle, die wir dabei sind, offen sind, innerlich bereitet sind, von Sünde befreit sind. Sonst spricht die erste Kirche immer davon, wir müssen zuerst die Sünden bekennen, bevor wir die Eucharistie feiern. Je mehr wir offen sind, dass keine bewusste Sünde uns hindert, kann die ganze Fülle des Heils in uns eindringen. Das ist Kirche, das ist das große Geheimnis der Kirche, die ganze Heilsfülle und durch uns in die Welt strömen. Drum sagt das Vatikanum, die Eucharistie ist die Quelle der Evangelisation. Die Quelle der Evangelisation. Das heißt, das Heil, die Fähigkeit zu glauben, das ist Gnade, das ist Heil. Diese Fähigkeit zu glauben, diese Gnade, die uns Christus durch seine Erlösungstat ermöglicht hat, ist jetzt gegenwärtig in dieser Gemeinde und in dem Maße, wie wir offen sind, strömt sie nicht bloß in uns, sondern durch uns in die gesamte Welt, wo immer Menschen offen sind. Das muss man sich mal bewusst werden. Werden Sie eine ganz andere Einstellung haben, auch am Sonntag zum Beispiel die Eucharistie zu feiern, wo Sie eintauchen in die ganze Fülle des Heils. Und wie mancher hat schon gesagt, vielleicht hat er es gar nicht zusammengebracht mit der Feier der Eucharistie, dass er nachher plötzlich spürt, du, heute ist mir es richtig wohl, es geht mir ganz gut. Und er merkt gar nicht, dass eigentlich hier etwas geschehen ist an Heil und Heilung im Gottesdienst, im Geheimnis der Gegenwart des Herrn in seiner Gemeinde und vor allem gerade auch in der Eucharistie, die ja dann in uns eingegangen ist. Und wir sind zu Christus wieder neu geworden, vertieft. Das muss man sich mal überlegen. Deshalb lohnt es sich zu überwinden, um die Eucharistie mitzufeiern. Es lohnt sich, sich anzustrengen. Auch am Werktag, wenn es geht. Quelle der Evangelisation. Wenn Sie, es nützt nichts, wenn wir einfach das Wort Gottes überall herum verkünden. Wir müssen auch die Gnade vermitteln. Von Christus, dem Haupt, durch seinen Leib, die Kirche. Die Gnade, die Fähigkeit, glauben zu können. Nicht? Und dann werden Menschen, die einfach offen sind, auch die vielleicht noch gar nicht glauben können, aber ganz offen sind. Herr, wenn es dich gibt, ich bin bereit, dich anzunehmen, aber bitte offenbare dich mir. Dann kann diese Gnade, die in unserer Gemeinde in diesem Übermaß gegenwärtig war in der Eucharistie, ihn berühren, egal wo auf der Welt. Das ist das Geheimnis der Kirche, das sich zutiefst zeigt, erfüllt, Sie merken, die Worte versagen, wo diese Gemeinde, wo wir miteinander in Einheit die Eucharistie feiern, aber immer in der Einheit mit Apostel und Petrus, also mit Bischof und Papst, also die Nachfolger der Apostel, die Nachfolger des Petrus. Diese Einheit ist eine ganz wichtige Voraussetzung auch. Die eucharistische Gegenwart, sagt Papst Johannes Paul II., also dieses sakramentale, ich bin bei euch, wie Jesus sagt, ermöglicht der Kirche, das eigene Geheimnis immer tiefer zu entdecken. Das eigene Geheimnis immer tiefer zu entdecken. Das heißt, so real und wirklich, wie Christus in der Eucharistie gegenwärtig ist, so real und wirklich ist er auch im Geheimnis der Kirche, dass wir sind, gegenwärtig. Nicht? Wir sind bewohnt. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt im Kirchendekret es folgendermaßen aus. Die Kirche in Christus gleichsam ist das Sakrament. Also ich habe es Wurzelsakrament genannt, gegenüber Christus, dem Ursakrament. Das heißt, die Kirche ist Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Überlegen Sie mal, die Kirche ist Zeichen, äußeres Zeichen, das äußerlich Sichtbare, und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. Zeichen und Werkzeug. Schauen Sie, so wie die Menschheit Jesu, also seiner Seele und seinem Leib nach, das gehört ja zum Menschsein, wie die Menschheit Jesu das Werkzeug war für das ewige Wort Gottes, also Jesus Christus, das Werkzeug der Erlösung, das Werkzeug der Heilsvermittlung. Und diese Menschheit Jesu ist das Ursakrament, ja, dem die ganze Fülle des Heils ist, das es dann in die Kirche gibt. Nicht? So wie diese Menschheit Jesu Werkzeug des Wirkens Gottes war und ist, so ist es jetzt der fortlebende Christus. Man könnte sagen, die Fortsetzung, das Sichtbarbleiben Jesu Christi in dieser Welt. Und das sind wir, die Kirche, die wir in Christus eingepfropft sind, Glieder seines Leibes. Zeichen und Werkzeug für diese innigste Vereinigung mit Gott. Das müssen Sie mal überlegen. Die Kirche vollzieht also nach dem Willen ihres Herrn ihren Heilsdienst, also dass sie das Heil von Gott her den Menschen vermittelt, gegenüber den Menschen durch verschiedene Sakramente. Und dieser sakramentale Dienst, so schreibt Johannes Paul II., enthält jedes Mal, wenn er vollzogen wird, in sich das Geheimnis des Fortgehens Christi durch Kreuz und Auferstehung, Kraft dessen der Heilige Geist kommt. Das heißt, in jedem Sakrament, ganz gleich welchem, ist immer der ganze Christus wirksam und ist dieses Gehen Christi und Kommen Christi gegenwärtig. Das Gehen Christi ist ein Bild für, er ist ja weggegangen durch Tod und Auferstehung zum Vater. Ja? Also die Auferstehung Christi ist gegenwärtig. Das Leiden Christi ist gegenwärtig in jedem Sakrament. Und das Leiden Christi hat als Frucht den Heiligen Geist. So ist also das Leiden Christi, das Fortgehen Jesu gegenwärtig in jedem Sakrament. Und zugleich die Wirkung, nämlich das Kommen des Heiligen Geistes, der Christus wieder gleichsam gegenwärtig setzt. Ja, das ist ein unwahrscheinliches Geheimnis, das in jedem Sakrament wirksam wird, sich vollzieht. Der Geist Gottes kommt und wirkt, so wie es Jesus ja im Abendmahlsaal vor seinem Leiden versprochen hat. Er kommt und wirkt. Er macht lebendig. Denn die Sakramente bezeichnen die Gnade und vermitteln die Gnade. Bezeichnen die Gnade, zum Beispiel Taufe, Wasser, bezeichnet abwaschen, rein werden. Und es vollzieht es auch. Es geschieht auch im tiefsten Innern des Menschen, was nicht sichtbar ist. Die Sakramente bezeichnen also, bezeichnen das Leben und vermitteln das Leben. Das sind die äußeren Zeichen, die das Leben zeigen und zugleich vermitteln sie es von Christus her, der ja er selber vermittelt es, durch den Geist, der ja gegenwärtig ist im Sakrament. Die Kirche ist also die sichtbare Ausspenderin der heiligen Zeichen. Die sichtbare Ausspenderin. Während der Heilige Geist als unsichtbarer Ausspender des Lebens wirkt. Und zwar das wirkt, was die Sakramente äußerlich bezeichnen. Wasser, Reinigung, das bewirkt der Heilige Geist im innersten Sein des Menschen. Und zusammen mit dem Heiligen Geist ist in den Sakramenten Jesus Christus gegenwärtig und er handelt in ihnen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes ist in den Sakramenten Christus der Handelnde, er ist darin gegenwärtig. Aber es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir von der Kirche als dem Sakrament sprechen, dann müssen wir unterscheiden zwischen der Sakramentalität der Kirche und der verschiedenen Sakramente. Das Vatikanische Konzil sagt, die Kirche ist gleichsam das Sakrament, also ich habe es immer genannt Wurzelsakrament, Christus Ursakrament. Ja. Das heißt, die Kirche ist Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Zeichen, wer also zur Kirche wirklich gehört, auch gnadenhaft, ganz eingegliedert ist in Christus, nicht, ist in der innigsten Vereinigung mit Gott. Denn wenn ich Glied des Leibes Christi bin, dann bin ich ja ganz eins mit Gott. Denn Christus ist Gott und Mensch. Dann bin ich auch ganz eins mit dem Vater. Nicht? Also deshalb ist es nicht unbedeutend, ob ich zu dieser Kirche gehöre oder nur zu irgendeiner christlichen Gemeinschaft. Das ist nicht unbedeutend. Wenn manche heute so tun, nicht? Gut, Ökumene ist richtig und gut, wir sollen nach der Einheit streben, das ist ganz klar, da gibt es gar keine Frage. Nicht? Und da muss die wirkliche Kirche Christi muss die erste sein, die sich darum bemüht. Aber es muss auch klar sein, wo finden wir die Fülle des Lebens, die Fülle der Wahrheit, wo? Und das ist dort, wo wir gründen, auf den Felsen, auf den Christus seine Kirche gegründet hat, auf Petrus und die Apostel. Nicht? Darum ist ja auch die Einheit mit den Nachfolgern, nämlich mit dem Bischof und dem Papst, eine wichtige Voraussetzung. Also es ist nicht gleich, zu welcher kirchlichen Gemeinschaft ich gehöre. Ich möchte bitten, dass Sie mich entschuldigen, die vielleicht nicht katholisch sind. Es ist nicht eine Sache der Verurteilung oder Beurteilung, sondern ich glaube, die Wahrheit muss man einfach verkünden. Man muss es sagen. Überlegen Sie selber, lesen Sie die Schrift und Sie werden selber draufkommen. Die Kirche ist also dieses Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Und das drückt aus, dass die Kirche eine innige Beziehung, und zwar durch die Macht des Heiligen Geistes mit Christus hat. Nicht? Eine innige Beziehung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug der Gegenwart des lebensspendenden Geistes, Zeichen und Werkzeug, und ist zugleich auch Zeichen des Wirkens des lebensspendenden Geistes, der in ihr und durch sie wirkt. Die Kirche hat vor allem eine inwendige Seite und von der möchte ich eigentlich bei diesen verschiedenen Vorträgen sprechen. Zuerst einmal heute den Gedanken, den wir von der geheimen Offenbarung kennen, der Geist und die Braut sagen, komm. Das heißt, der Geist und die Braut rufen Christus. Der Geist und die Braut. Die Braut ist in der Erstform der Kirche Maria. Sie ist ja das Urbild der Kirche, die Ersterlöste. Aber was wir von Maria sagen, sagen wir von der Kirche. Das können wir nicht auseinandernehmen. Also der Geist und die Kirche, die Braut Christi, sie rufen Christus. Und immer werden wir feststellen, bei allen großen Heilsereignissen ist es immer der Geist und die Braut. Bei der Verkündigung der Geist und die Braut, Maria. Am Ende der Apokalypse, der Geist und die Braut, der Geist und die Kirche, sie rufen, komm, Herr Jesus. Ja. Nun, der Heilige Geist drückt sich in seiner einfachsten Form und seiner gewöhnlichsten Form im Gebet aus. Und er macht sich im Gebet vernehmbar. Johannes Paul II. Sagt, es ist schön und es ist heilsam, daran zu denken, dass wo immer man in der Welt betet, der Heilige Geist, der belebende Atem des Gebetes gegenwärtig ist. Das heißt, das ist eine gewöhnliche Form, eine einfache Form, wie der Geist in den einzelnen Gliedern des Leibes Christi wirkt, wenn sie beten. Das ist das, was auch Paulus sagt. Der Geist tritt für uns ein, wenn wir nicht mehr richtig beten können, mit unaussprechlichen Seufzern. Und nur im Heiligen Geist können wir sagen, Herr Jesus. Das ist das, was hier gemeint ist. Die gewöhnliche Form, die ganz einfache Form, wie der Heilige Geist gegenwärtig ist, erfahrbar ist, ist in meinem und unserem Beten. Das muss uns mal bewusst sein. Sobald ich ernsthaft mit Gott in Verbindung trete, ist der Geist Gottes in mir wirksam. Ist er gegenwärtig. Er betet in mir. Das Gebet bleibt, kann man sagen, immer die Stimme all derer, die scheinbar keine Stimme haben. Von all denen, ja, werden wir alle sein, ein Großteil von uns, die wir keine Möglichkeit haben, jetzt in der Öffentlichkeit Gott zu verkünden oder sonst etwas, sondern wir leben unser Leben mit Christus, unseren Alltag. Wir leben unser Nazareth, so wie Jesus die 30 Jahre, einfach indem wir den Willen des Vaters erfüllen in unseren Aufgaben, in all dem, was wir tun und sagen. Ja? Und so, wenn wir beten, die wir vielleicht äußerlich jetzt, wie gesagt, keine Möglichkeit haben, Gott zu verkünden im äußeren Bereich, wenn wir beten, es ist die Stimme derer, die keine Stimme haben. So kann man es ausdrücken. Aber dieses Gebet hat mehr Macht, hat mehr Wirksamkeit, weil der Geist in uns betet, als vielleicht einer, der verkündet, ohne dass er betet. Und wenn dieses seine Verkündigung Wirkung hat, dann nur aufgrund derer, die keine Stimme haben, das heißt, die nicht im öffentlichen Bereich auffallen, aber in der Stille, in der Anbetung Gottes sind, im Herzen, ganz mit Gott leben. Sie ermöglichen die Gnade des Glaubens. Und in dieser Stimme derer, die keine Stimme haben, also in ihrem Gebet, erscheint immer jener laute Schrei, der uns vom Hebräerbrief, nämlich von Christus her, eigentlich bekannt ist, im Hebräer 5,7. Als Jesus in seinen Erdentaten noch lebte, hat er mit lautem Rufen und Schreien zu dem gerufen, der ihn vom Tode retten konnte. Und er ist um seiner Frömmigkeit worden, erhört worden. Er, ganz und gar im Verborgenen, hat zu dem geschrien. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Und er ist erhört worden. Ja? Ist ein wunderbarer Ausdruck für das Wirken im Gebet unbekannter Glieder der Kirche, äußerlich unbekannter Glieder der Kirche. Also wir sollten unser Beten nicht unterschätzen, unser Leben mit Gott im Alltäglichen nicht unterschätzen. Es ist dieses Wirken des Geistes in uns. Und er setzt Christus in unserem Tun gegenwärtig, sodass unser Tun, unser ganz alltägliches Tun, das Tun Jesu in Nazareth ist, also heilbringend, Der Heilige Geist ist also das Geschenk, das zusammen mit dem Gebet in das Herz des Menschen kommt. Und darin zeigt der Heilige Geist sich zuerst vor allem als das Geschenk, das sich unserer Schwachheit annimmt. Denken Sie an den Römerbrief 8,26, wo Paulus schreibt, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wer auf der Welt hat jetzt mein Gebet am nötigsten, damit er zum Glauben findet, dass er mit der zum Sinn des Lebens findet, nämlich zu Gott. Wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Also es ist ein wunderbarer Text. Mein Beten, das nutzt der Geist. Er ist darin gegenwärtig. Und er kanalisiert es, könnte ich mal sagen, diese Gnade des Heiles zu den Menschen, die es jetzt brauchen, die vielleicht in einer Not sind. Der Heilige Geist verleiht also unserem Beten eine göttliche Dimension. Das ist die Frage, bin ich mir als Glied des Leibes Christi, bin ich mir dessen bewusst? Bin ich mir dessen bewusst als Kirche, als dieser fortlebende Christus? Eine göttliche Dimension. Auch wenn mein Beten noch so erbärmlich ist, dass ich vielleicht immer wieder kämpfe mit meinen Gedanken und so weiter. Aber ich weiß, Herr, ich will da sein, ich will bei dir sein. Du bist mir jetzt das Wichtigste. Alles andere ist jetzt nicht wichtig für mich. Du. Und dass ich meine Armut, deshalb sagt der Paulus, nicht, dass wir in unserer Schwachheit oft nicht wissen, wie wir richtig beten sollen. Nicht? Der Geist tritt vor uns ein. Das Beten hört nicht auf. Auch wenn meine Gedanken spazieren gehen und ich sie dauernd zurückholen muss. Das Gebet hört nicht auf. Der Geist betet in uns weiter. Also nicht aufhören, nicht abkürzen, weil ich mir so schwer tue im Moment. Dann erst recht. Das ist eine göttliche Dimension unseres Betens. Im Römerbrief 8,27 schreibt Paulus, denn Gott weiß, der die Herzen erforscht, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Er, der Geist. Johannes Paul II. Sagt, inmitten von Enttäuschungen, aber auch von Hoffnungen in unserer Zeit, bleibt die Kirche dem Geheimnis ihrer Geburt treu. Inmitten von Enttäuschungen und Hoffnungen in unserer Zeit bleibt die Kirche dem Geheimnis ihrer Geburt treu. Und das war der Pfingstsaal, das Geheimnis der Geburt, nämlich aus Maria durch Heiligen Geist. Denn sie war mittendrin, sie, die schon bereits Kirche ist. Das ist etwas Wunderbares. Denn es ist geschichtliche Tatsache, dass die Kirche am Pfingsttag aus dem Pfingstsaal ausgezogen ist. Sie haben den Heiligen Geist bekommen und sofort gehen sie nach außen. Petrus predigt und die anderen ziehen in alle Welt und kommen immer wieder zurück. Ja? Sie sind aus dem Pfingstsaal ausgezogen. Das ist das Ursprungsprinzip der Kirche, der Pfingstsaal. Dass immer wieder sich versammeln und der Geist in uns wirkt, uns wieder ausrüstet. Auf die Fürbitte Mariens, nicht die Königin der Apostel im Pfingsttal, um dann wieder hinauszugehen und wirksam zu sein, eben dorthin, wo Gott jeden Einzelnen hingestellt hat. Man kann in gewissem Sinn auch sagen, dass die Kirche eigentlich überhaupt nie aus dem Pfingsttal herausgegangen ist, dass sie ihn nie verlassen hat. Denn das Pfingstgeschehen gehört nicht der Vergangenheit an. Das ist nicht etwas, es war einmal. Sondern die Kirche ist immer im Pfingstsaal. Sie trägt diesen Geist Gottes in ihrem Herzen. Sie verweilt im Gebet wie die Apostel zusammen mit Maria, der Mutter Christi. Und die Kirche bittet unaufhörlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Bei allem, wo Glieder der Kirche beten, wo sie miteinander beten, erst recht, wo sie miteinander Gottesdienst feiern. Also den Höhepunkt, nämlich des Opfers Christi. Und diese Einheit der betenden Kirche mit der Mutter Christi gehört zum Geheimnis der Kirche von Anfang an. Schauen Sie, das ist etwas wunderbar Tragendes, dass ich weiß, als Glied dieses Leibes Christi, überall auf der Welt gibt es jetzt Menschen, die beten, in denen der Geist Gottes jetzt wirkt, in denen Heil geschieht und durch sie in der Welt. Und ich bin immer mit ihnen angeschlossen, so wie die Organe eines Leibes immer auch profitieren von den anderen Organen, die intakt sind, die also mit dem Kopf in Verbindung sind und wo alles funktioniert. Die Organe leben voneinander. Das Herz kann nicht sagen, du Niere, du interessierst mich überhaupt nicht. Dann wird die Niere sagen, das werde ich dir gleich mal zeigen. Wir sind immer mit allen verbunden auf der ganzen Welt. Wir sind ja ein Leib in Christus, die jetzt im Gebet sind oder vielleicht im Leiden sind wie Christus, um des Herrn willen, verfolgt sind wie der Herr, die wie Jesus in Nazareth jetzt in der Arbeit sind, um des Herrn willen, die also seinen Willen tun wollen. Wir sind mit ihnen allen verbunden, wir sind unaufhörlich mit ihnen im Pfingstsaal. Es ist dauernd das Herabrufen des Heiligen Geistes. Das ist doch etwas Herrliches. Deshalb, wo wir Kirche leben, sind wir nie einsam. Deshalb das Wort von Papst Benedikt. Wer glaubt, ist nicht einsam. Im Kirchendekret 63 des Konzils heißt es, die Kirche wird, indem sie Maria geheimnisvolle Heiligkeit betrachtet, ihre Liebe nachahmt, auch selbst Mutter und bewahrt in Nachahmung der Mutter ihres Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe. Indem jeder, das geht jetzt die Kirche, sind wir, die Glieder des Leibes, wir Maria betrachten. Denn sie ist das Urbild der Kirche. Darin in ihr sehen wir, wer wir heute sind, wie der Geist Gottes in uns Christus hervorbringt für die Welt. Ja? Umso mehr werden wir wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der sieghaften Hoffnung auf den Sieg Christi und auch vor allem in einer aufrichtigen Liebe, Bruderliebe auch. Auch die Kirche ist Jungfrau, sie ist Braut Christi. Und da sie das Treuwort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, bewahrt, ist sie diese Braut Christi. Und dieses treue Wort haben wir wieder in Maria gesehen bei der Verkündigung, dieses Ja. Und die Kirche ist immer wieder aufgerufen, auf Maria zu schauen, auf das Urbild der Kirche, um es nachzuahmen. Nämlich auch dieses Ja zu sprechen zu dem, was Gott will in meinem Leben. Damit Christus in mir immer tiefer Fleisch annehmen kann, ich sag's mal so. Immer mehr Mensch werden kann in mir und durch mich geboren wird in die Herzen der Menschen. Und so ruft unaufhörlich der Geist und die Braut, komm, Herr Jesus. Und das Gebet der Kirche ist diese ununterbrochene Bitte, in der der Geist selbst für uns eintritt.
Soweit also der erste Teil einer Vortragsreihe über das Geheimnis Kirche. Es referierte Pater Hans Buob aus Hochaltingen. Ab Ende Juni können Sie diese mehrteilige Reihe unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen. Vormerkungen werden schon entgegengenommen unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Am Pfingstsonntag melden wir uns dann wieder. Bis dahin eine gute und gesegnete Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.